Hier sind wir wieder mit Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich hatte wieder eine wahnsinnig fantastische Person vor meinem Mikrofon. Sie hat Ägyptologie studiert. Sie fährt Offroad-Motorrad und singt in einer Rockband. Das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach der klassischen Personenbeschreibung einer IT-Managerin in einem großen Konzern. Und doch ist genau das ihre Beschreibung. Anna Kopp ist CIO von Microsoft Deutschland und Holland und hat eine fantastische Karriere hingelegt und vor allem hat sie unglaublich tolle Dinge zu erzählen. Sie ist gebürtige Schwedin, hat ihre berufliche Karriere ja eigentlich in der Touristikbranche gestartet und ist dann in den Verkauf, in die IT-Branche ja ein bisschen hineingestürzt, wenn man so will, hatte damals keinen blassen Schimmer von IT, aber hat sich beharrlich und mutig weiter vorgearbeitet. 2004 ist sie schließlich bei Microsoft gelandet. Sie fokussiert sich hier als CIO auf digitale Transformation, sie kümmert sich um die Entwicklung von Female Leadership und setzt sich auch für Diversity und Inklusion am Arbeitsplatz ein. Ja, und sie kümmert sich natürlich auch um die Themen der künstlichen Intelligenz und wie sie unseren Arbeitsplatz, unsere Arbeitswelt verändern werden. Ich habe mit ihr über ganz, ganz viele Themen geplaudert, über ihren Werdegang, über ihre Einstellung zum Thema Bescheidenheit und Eigenlob, über ihren Karriereweg und generell Karrierewege, die halt manchmal nicht nur steil nach oben gehen, sondern manchmal eben auch mal zur Seite. Wir haben darüber gesprochen, warum sie so wahnsinnig gerne nett ist. Wir haben über die künstliche Intelligenz in unserer Arbeitswelt gesprochen. Und sie hat uns erzählt, warum schön zu singen einen im Leben nicht weiterbringt. Ich wünsche viel Spaß mit Club der Cleveren X, Anna Kopp. Es freut mich sehr, dass Sie jetzt in Fleisch und Farbe vor mir sitzt. Anna Kopp, schön, dass Sie da sind und sich für uns Zeit nehmen.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Dieses Podcast-Format heißt Club der Cleveren, weil ich mir denke, wir sind so eine schöne Community. Zum einen die, die vor meinem Mikro sitzen, von denen man was lernen kann, die was zu erzählen haben. Zum anderen die sich diesen Podcast anhören, sind ja auch clever, denn das zeigt, allein, dass sie einschalten, dass sie was dazulernen möchten, dass sie von anderen sich was abschauen möchten, dass sie Interesse haben und das finde ich so unglaublich wichtig. Und witzigerweise habe ich diese eine Frage noch nie einem Gast gestellt, jetzt stelle ich sie Ihnen. Würden Sie sich als clever bezeichnen?
Ja, ganz klar. Ah, super clever. Weil, ja, da muss man ja definieren, was clever ist, aber ich glaube, Sie haben das jetzt schon gerade gesagt, so Menschen, die lernen wollen, lernfähig zu sein, finde ich clever. Nicht lernfähig, sondern alle schon wissen, das ist nicht clever. Das ist meine Einstellung und ich finde, wir müssen ja heute jede Woche lernen. Nicht so wie damals Klassenzimmertraining und dann macht man das 10 Jahre so. Und deswegen bringe ich so dieses offen, neugierig. Das ist, was ich mit clever so verbinde.
Das finde ich ja unglaublich interessant, weil, das ist mir jetzt beim Herfahren eingefallen, ich bin ja mit diesem Spruch aufgewachsen und jetzt weiß ich den nicht, ob der allgemein bekannt ist, aber bei uns hat es immer geheißen, Eigenlob stinkt. Also wenn man sich selbst zu sehr lobt, seine Fähigkeiten nach vorne stellt, das was man kann, sagt, ja, ich kann das selbstbewusst, dann wurde uns früher eigentlich immer gesagt so, Na, das müssen schon die anderen machen und dich loben, nur nicht du selbst. Jetzt sind Sie in Schweden aufgewachsen und geboren. Gibt es sowas in Schweden auch, dieses, na, lieber bescheiden sein, ja, nicht so selbst sicher und sich selbst loben, sondern da schon eher zurückhaltend sein? Gibt's das in Schweden?
Oh ja, es hat sogar einen Namen. Ja, Jantelagen, das Gesetz des Jantes. Okay. Das kann man auf Wikipedia nachschauen. Jetzt haben wir schon wieder was gelernt. Jantelagen bedeutet für die Schweden, das ist, du sollst nicht glauben, dass du was Besseres bist als andere. Du sollst nichts Besonderes sein. Es ist so eine Art von Community-Denke, dass alle sind gleich. Mhm. Auf die gute Art und Weise, wir sind alle gleich wert, aber man soll sich auch nicht rausstellen. Also das ist, sprich, die Schweden sind schon sehr bescheiden. Und ich arbeite aber beim amerikanischen Unternehmen und da habe ich es gelernt, weil ich finde, das ist ja nicht nur wichtig, dass man das überhaupt also Ausdruck, aber vor allem Bewusstsein. Also wenn ich mentore und so weiter, weil ich habe so einen One-Pager über mich selber gebaut. Und da schreibe ich Sachen wie what I'm good at und things you don't see about me, what I thrive on, also was mich wirklich vorantreibt. Und nicht so sehr, damit ich das unbedingt dann jemand zeigen kann, aber ich muss mir bewusst machen, was kann ich denn? Und wo bin ich gut? Und wie kann ich das einsetzen? Und was will ich? Und was sieht man nicht? Und dann kann man das schon üben, weil muss ja nicht Eigenlob sein, nur wenn man sagt, ich bin selbstbewusst, ich weiß, was ich sehr gut kann und das möchte ich gerne einsetzen und das möchte ich gerne anbieten. Ja, ich glaube, da müssen wir alle mit uns kämpfen ein bisschen, gell? Das ist
schon
so,
ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ob's wirklich so ist, aber es ist doch auch ein bisschen ein Frauenthema, oder?
Absolut.
Ein bisschen zu bescheiden zu sein, sich eher zurückzuhalten, sich nicht so nach vorne zu trauen. Wie geht's Ihnen dabei?
Man sieht es ganz klar, wenn man mit jungen Talente spricht. Zum Beispiel haben sich auf einen neuen Job bewerben, dass Frauen eine Tendenz haben, dass von der Jobausschreibung muss alles passen. Ich muss beweisen, dass ich das alles kann. Ja, aber dann bist du ja schon overqualified, tatsächlich. Weil da gibt es ja nichts mehr, was du lernen kannst. Und es gibt eine Tendenz, dass Männer eher so, die Hälfte kann ich und die andere Hälfte kann ich lernen. Dieses so, kann ich lernen, ich kann beweisen, dass ich das lernen kann. Dann bin ich ja noch nicht überqualifiziert, habe auch Raum zum Wachsen und bewerben sich.
Ist eigentlich eine gute Denke.
Genau, und interessanterweise ist aber auch so, dass die eher, also leider, wie wir das jetzt im Moment noch sehen, hier in Europa, ich habe gesehen, wir brauchen wohl, ich habe gelesen, Albright Foundation sagen, wir brauchen 120 Jahre, bis wir 50-50 Gender Parity haben.
Oh, wow.
Wenn wir nicht Gas geben. Ja, also wir haben da ja ein bisschen Arbeit vor uns tatsächlich. Und das sind so wichtige Sachen, genau darüber zu sprechen. Und man braucht das Selbstbewusstsein. Aber ja, das ist wirklich ein bisschen ein Frauenthema.
Ich schaue zu Beginn in diesem Podcast immer so ein bisschen gerne zurück, so in die Anfänge der kleinen Anna Kopp. Was hat denn die kleine Anna Kopp so in ihren Träumen gehabt, was sie denn mal werden möchte?
Da gab es ja ganz vieles, aber nicht, dass mich sie richtig erinnern kann. Alles, was ich weiß, ich war eigentlich so ein Bücherwurm. Also immer Nase in ein Buch. Und das sieht man auch auf Fotos aus den 70er Jahren. So alt bin ich ja. Ja. Dass ich oft irgendwo in der Ecke mit einem Buch sitze oder noch lustiger, wo wir in Spanien waren und die Familie, Papa hat gefilmt und so, die Familie und Paella und Eis essen und irgendwie, wo ist die kleine Anna? Ja, die war schnorcheln und dann manchmal sieht man kleine Kopf und zwei kleine Füße. Dann wieder kleine Kopf, kleine Füße. Und was viele nicht glauben über mich, wenn ich sage, ich bin introvert. Ich identifiziere als Introvert. Das ist ja, dass ich in Alleinsein so meine Stärke finde und ich denke viel nach und viele sehen mich auf der Bühne und sprechen und denken, boah, Party Animal und so und glauben mir das nicht. Aber Introvert sein ist ja nicht schüchtern, sondern wo man die Energie bekommt. Und deswegen habe ich ganz viele Traumwelten als Kind in meine Bücher und im Wasser und letztens habe ich mich daran erinnert, dass ich sehr oft im Wald spazieren war und wusste genau, wo welche Blumen waren. Und bin halt überall hin, weil ich habe ja die kleinen Blauen gebraucht und die Linnen. Und ich gehe heute immer noch sehr gern wandern und im Wald, aber hatte vergessen, dass ich das schon damals gemacht habe. Also ich glaube, das waren viele Traumschlösser, wo ich überall hin wollte. Und ich glaube, größter Beweis dafür ist, dass ich angefangen habe, Ägyptologie zu studieren. Also ägyptologische Götterkunde und so weiter. An Universitäten in Ronneby. Bis ich entdeckt habe, dass da gibt's ja in Schweden nur 3 Jobs.
Ich wollte gerade sagen, das ist die zukunftsträchtigste Studienrichtung, die man machen kann wahrscheinlich. Nope.
Nein, genau so ist mir nach einem Jahr, okay, vielleicht sollte ich was machen, wo was läuft. Und so bin ich auch in Deutschland gelandet, weil ich an Universität Stockholm International Business School gemacht habe. Die haben entdeckt, dass die 5 Jahre vor sie EU-Mitglieder werden, haben die entdeckt, wir brauchen jetzt EU-fähige junge Leute, die rausgehen können und einfach in Import, Export, Tourismus und so weiter diesen Austausch in ganz Europa hat. Und haben dafür so eine Art EU-zielgerichtete International Business School Privatinstitut, wo die einfach nur so cranking out the talent. So. Da hat man Tag und Nacht, also ging von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, aber nur ein Jahr, weil wir einfach, wir mussten da durch, damit wir ready waren für
harter Schule.
Ja, das war harte Schule. Ja. Schlafen kannst du nachher.
Und jetzt gab es dann ja mehrere Stationen und bis jetzt CIO Microsoft in einer IT-Branche gelandet. Was war denn rückblickend so die beste Entscheidung Ihrer beruflichen Laufbahn?
Interessanterweise, die Frage kommt hin und wieder und deswegen haben wir schon überlegt. Ich war, also ich habe bei Microsoft angefangen, habe den Mittelstand in EMEA geleitet im Sales und war da so, also ich, da gab es einen Reorg, habe den nächsten Job genommen, da war ich Head of Services and Operations, habe ein großes Team geleitet, so Manager of Managers. Und ich wusste, was ich als nächstes machen wollte. Nämlich, ich habe als Champ, kann man sagen, war ich für die Kundenzufriedenheit zuständig. Da haben wir immer wieder große Studien gemacht, so Umfragen, haben die Ergebnisse zurückbekommen und darauf haben wir agiert. Also was brauchen die Kunden? Das Produkt, die Betreuung und so weiter. Und diese so Analyse und Actionpläne wollte ich unbedingt machen und habe gesagt, wenn die für unsere Sparte einen Customer Satisfaction Manager mal irgendwann brauchen, es war in dem Online-Bereich, wir sind über ein paar Jahre von 3 Leute auf 60 Leute in Deutschland gegangen, dann kam dieser Job und das war aber keine Chefposition mehr. Mhm. Und die interessante Diskussionen, wo Leute so, ja, aber da bist du ja niemand. Wenn du nicht Chef bist, dann bist du niemand. Mhm. Ja, aber es wird Spaß machen. Und ich habe immer noch einen Senior Manager Titel. Und die zu erkennen, dass es so wichtig, also es ist nicht wichtig, wie viele Leute ich tatsächlich führe, sondern was man lernt, wenn man thematisch führt oder mit Influence. Weil wenn ich der Chef bin, dann sage ich, ey, mach mal. Ja, und dann machen die mal. Aber wenn ich nicht der Chef bin, sondern erklären muss, warum das einen Wert hat, warum wir so machen sollten, dann lernt man zu führen auf eine viel stärkere Art und Weise. Nämlich wirklich, da geht's um die Sache und nicht, ich bin der Chef und wir machen es so, wie ich will. Da habe ich viel gelernt. Aber die Diskussionen, bist du kein Chef, dann bist du da niemand. Interessant, oder?
Mhm. Kennt man irgendwo auch, dass man sagt, okay, es kann ja immer nur nach oben gehen.
Nein, bei mir überhaupt nicht. Immer ein Schritt zur Seite, ein hoch. Nochmal zur Seite, nochmal hoch. Also ich habe ganz viele verschiedene Rollen und deswegen habe ich einen Bauchladen von Sales, Services, Produktmanagement, Operations, Kundenzufriedenheit, IT, also wirklich dann so alles mitgebracht. Und das ist ja genau, was man braucht, wenn man Senior Leader werden will.
Diese Vielseitigkeit, die man, wenn man ein bisschen reinschaut in den Lebenslauf, die man ja auch nicht nur im beruflichen sieht, sondern auch in dem privaten Bereich sieht. Jetzt habe ich einen Satz gelesen, der hat mir total gefallen. Warum Schönsingen einen nicht weiterbringt im Leben. Was meinen Sie damit?
Ja, das war, habe ich mal gesagt, aber ich habe viel gesagt. Ja. Ich bin auch Sängerin und habe früh angefangen mit klassischem Gesang. Und da singt man ja schön. Und das ist auch eine Art von so Menschsein, wenn man sagt, braves Mädchen. Ich singe schön und es war klassisch, so Operetten. Und das gleichzeitig, was das mit der Persönlichkeit macht, dass man immer so brav und perfekt und sein muss. Und ich habe immer nur Sachen gemacht, die, wo ich schon vorher wusste, dass ich Talent dafür hatte. Und dann war ich auf einer Party, habe wohl zugesagt bei dieser Party, dass ich in eine Hardrock-Band einsteige. Was ich vielleicht nicht so auf dem Plan hatte, wo die 2 Tage später angerufen, ja, wir proben dann nächsten Montag. Probe? Ja, die Rockband. Rockband.
Da war doch was.
Ja, da war was. Ja, genau. Okay, ich schaue mir das an, weil angeblich war es gut, was ich da gemacht habe. AC/DC und so. Und da, also ich habe 97 habe ich den Rock-Oscar, das war vor die Casting-Shows, Deutschlands beste Popsängerin, tatsächlich gewonnen, habe so einen Oscar daheim stehen. Und gut geworden bin ich da, wo ich, wie gesagt, aufgehört habe, schön zu singen. Und das hat mit Authentizität zu tun. Weil schön singen, Töne treffen, alles immer super perfekt, wunderbar. Aber man ist so darauf fokussiert, perfekt zu sein, dass das Gefühl und das Authentische leidet drunter. Und als ich angefangen habe, so richtig nur Rotzrocks zu singen, und es war mir egal, ob das perfekt war, aber das Gefühl kam dann auf. Und so habe ich dann Bekanntschaft, also wie sagt man, so viel Bekanntheit, ja, im deutschen Rockmarkt, vor allem rund um München. Aber wir haben auch in Rumänien und so gespielt, Schweiz-Tour, alles Mögliche. Schöne Zeit, ja. Haben wir Spaß gehabt. Aber richtig gut war ich erst, wo ich die Perfektionismus loslassen konnte.
Ist das etwas, was Sie auch jungen Menschen raten würden?
Ja.
Sich das zu trauen, weil das erfordert schon auch Mut, nicht auf der perfekten Schiene gleiten zu wollen, sondern muss
sagen,
okay.
Es ist härter als perfekt sein, ja, das ist es. Aber es zahlt sich aus und vor allem, was ich da gewonnen habe, zum Beispiel, ich fahre Motorrad aktiv und so gerade am Anfang, wo wir Offroad-Motorrad, rechts, links, plonk, plonk, ich lag nur die ganze Zeit. Und normalerweise hätte ich das nicht gemacht, weil ich hatte ja das Talent, ich bin halt nicht so gut und die Maschine ist groß und schwer und ich bin klein. Und das fand ich so spannend. Also jetzt mache ich das, weil ich einfach nur, ja, dann falle ich eben um und dann stehe ich wieder auf und mache es, weil es mir Spaß macht. Und das ist genauso dieser Mut, das muss nicht perfekt sein, weil wenn man immer denkt, oh, ich kann das noch nicht, statt, jetzt kommen wir zurück zum Thema Lernen, ich lerne, ich sage nie, kann ich nicht. Ich sage immer, ich lerne noch. Und alleine das zu sich selber zu sagen und einfach machen, glaube ich, das ist der beste Tipp. Nicht so streng mit sich selber sein.
Und jetzt sind wir schon mitten auch in der Arbeitswelt. Man würde sich ja auch eine Arbeit wünschen, einen Job wünschen, wo man Spaß dran hat, wo man sich entfalten kann, wo man lernen kann. Aber in der Realität ist das ja nicht immer so. Man hat nicht immer diesen Luxus zu sagen, ich mache das, was richtig cool ist. Was würden Sie da Menschen raten? Wie gehen Sie selbst mit diesen Tagen um, die halt einfach nicht gut sind, die nicht gut laufen?
Jetzt kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil es gibt Sachen, vielleicht kann ich die gut, machen die mir Spaß. Ich habe zum Beispiel so für mich so eine Art von Checkliste, was ich tue und was ich nicht tue. Und habe irgendwann so festgestellt, es ist noch wichtiger, Klarheit zu haben, was ich nicht tue. Aus irgendeinem Grund. Was sonst, man will ja immer Ja sagen, ja, harmonisch, ja klar mache ich, ja fixe ich, ja tue ich und so weiter. Und das habe ich auch aus einem Buch, da ging es eigentlich um Firmen, die sehr viel Klarheit über eigene Brand und USP, also was die tatsächlich tun und was die wirklich nicht tun. Ja. Und das habe ich auch klar für mich und ich gucke dann halt immer alles, was ich tue, so fällt es in diese, also ich habe 5 Kategorien. 1, ist es mein Job? Wenn das mein Job ist, dann mache ich das und ich mache das gut. Ja, das ist Nummer 1. Nummer 2, fördert es meine Karriere? Das ist ja so, nur dein Job machen, richtig, richtig gut. Da kriegt man keine Beförderung, sondern die Sachen, die man oben drauf macht. Also ist es Karriere fördern. Fördert es meine Sichtbarkeit? Muss auch nicht unbedingt von den ersten 2, aber hängt alles zusammen. Ich gucke drauf, hilft es mir, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn ich für jemanden was tue, bekomme ich auch was zurück. Also kann ich da was aufbauen, was langfristig ist. Macht es mir Spaß? Wenn es da nichts davon erfüllt, warum soll ich das dann machen? Und das ist so wichtig, so diese Klarheit haben, so wie ich meinen Job machen möchte, aber auch, ja, wie führe ich meine Karriere, mein Brand, wofür stehe ich? Und wenn Leute dann fragen, so, kennst du die Anna? Bei uns ist so, dann fragt, die fragen selten so, welche Anna, sondern, du meinst Anna Kopp. Oder die Anna. Und diese die Anna zu werden, das dauert ja natürlich Jahre, aber da muss man auch, um die Person zu werden, muss man diese Authentizität auch sehr früh, ja, feststellen, was bin ich, was tue ich, was will ich, und das dann leben, damit man dann schon diese Basis schon aufbaut.
Dafür braucht es natürlich auch sehr viel Selbstsicherheit, haben wir vorher schon gesagt. Wie gehen Sie mit Neidern um? Jemanden, der dann von der Seitenlinie sagt, ach, die schon wieder. Jetzt stellt sie sich wieder nach vorne. Puh, ach Gott, die hat's ja gar nicht verdient. Wie gehen Sie mit dem um?
Ich kriege es nie mit, weil das blende ich einfach weg. Das ist interessant, ich bilde mir selber ein, dass ich so nett bin. Ich bin nie schlecht gelaunt oder also seltenst. Und wenn ich dann so quietschend sage, ach, ich bin so schlecht gelaunt heute, dann bin ich, ja, du schon wieder. Ich bin einfach sehr gelassen damit, weil, also klar trifft es einen manchmal, aber ich bekomme das nicht so sehr mit. Es ist ja jemand, der arrogant und auch noch vielleicht, ja, schlecht gelaunt und nicht nett zu anderen, die kriegen das eher mit, weil ja, die kommt da und kann alles und so weiter. Und dann ist sie auch noch so eine unangenehme Person. Und dann mag man diese Person nicht. Aber wenn man nett ist, ja, das sage ich immer. Wenn sonst nichts, sei nett. Das ist super wichtig. Und letztens habe ich sogar gibt's auf YouTube ein Film über Game Theory. Also wirklich eine sehr theoretische, also aber Beschreibung in einer Art und Weise, dass man das eher versteht, diese so Game Theory, was sehr wichtig sowohl in der technologischen Welt, aber auch in der Evolution. Und die hatten unter anderem festgestellt, dass okay, in Game Theory ist es so, wenn man nett ist, hat man eine höhere Chance zu gewinnen. Habe ich gesagt, bin ich. Das ist clever, ne? Das ist clever.
Das passt perfekt.
Gell?
Jetzt haben Sie vorher schon über Authentizität gesprochen, dass man authentisch sein muss. Jetzt reden Sie heute Abend ja auch über künstliche Intelligenz bei der UN Wirtschaftsakademie. Wie sehr passt denn das zusammen? Zum einen diese persönliche Authentizität, authentisch zu sein. Auf der anderen Seite diese Technologie, die uns hier ja in einer Welle überrollt, die ja sehr, sehr schnell kommt und auch schon da ist. Wie passt das zusammen?
Passt super zusammen. Tatsächlich, weil ich werde es später ein bisschen erklären und ich habe Zahlen mitgebracht, zum Beispiel, was sowohl Manager als auch Mitarbeitenden von KI überhaupt erwarten in der Arbeitswelt. Wir haben Statistiken, wir haben über 30.000 Leute in der Work Trend Study, heißt der, von Microsoft, über 30.000 Leute weltweit in verschiedene Branchen gefragt. Sprich, die ist auch statistisch wirklich solide, nicht nur fünf Hansel am Stammtisch gefragt. Und zum Beispiel, also auf was Mitarbeitenden erwarten oder sehr gerne hätten, ganz oben finden, Sachen finden, hilf mir, Recherche, ich müsste, also alles, was so mühsam und viele Stunden dauert. Oder zum Beispiel sowas wie hat jeder erlebt, wenn ich in einem Meeting bin, wer möchte dann Notizen machen? So, alle bei drei auf dem Baum, ja, kann KI wunderbar auch jetzt mittlerweile machen. Und für mich ist es so dieses, das, was lange dauert, was liegen bleibt, was automatisiert werden kann. Also Routineaufgaben oder das, was sehr viele, es hat ja alles eigentlich nur mit Daten zu tun. Ja. Ein Koch wird KI nicht einsetzen können, wenn er seinen Kochlöffel im Topf steckt, aber vielleicht, wenn er Rezepte recherchiert. Aber es geht ja um Daten. Sehr große Daten. Die Daten müssen sich verstehen, die müssen aktuell sein und man muss dran kommen, um sie verknüpfen zu können. Und das ist ja alles, was KI eigentlich ist, hilft mir halt so diese Daten und Zusammenhänge dann so in ein Format zu bringen, dass ich damit was anfangen kann. Und wenn ich dafür mehr Zeit habe, und jetzt auch so ein bisschen zurück zu meiner Prioritätenliste, was ich tue, dann kann ich vielleicht mehr in meiner Arbeit machen, was ich oft sehr gerne machen würde, was Spaß macht, aber ich habe keine Zeit dafür, weil ich die Routineaufgaben habe. Und so wird es so langsam, aber sicher so shiften, weil man muss tatsächlich auch hier lernen. Also dieses Prompten, da spricht jeder da. Wie oft, ich habe selber benutze KI und immer wieder macht unsere KI das, was ich gesagt habe. Aber das war nicht, was ich meinte. Also es macht, was ich sage.
Aber ich meinte ja, genau das.
Und da muss ich umdenken und so, wie kann ich mich formulieren, dass ich auch das rausbekomme. Also wir Menschen, es ist ja so, wir haben ja nicht wirklich eine Wahl. Ich kann wählen, mich nicht damit zu beschäftigen, aber leider wird es dann jemand anders tun. Und die Pferde fanden den Traktor damals ja auch ganz blöd, wo die ihren Job verloren haben auf dem Feld. Ja, also es sind so viele so Momente, wo sowieso revolutionierende Sachen eingeführt wurden. Die Scannerkassen alleine zum Beispiel. Ja? Also sowas da früher, um überhaupt dann auf die Speed, wenn man an der Kasse saß, weil man alle diese Zahlen da auswendig und alle Preise und jetzt blip, blip, blip. Also es gibt ganz viele Beispiele, die man um sich sieht, wo man sagen kann, das war eine technologische Revolution und die hat dann die Arbeit erleichtert.
Da gab es eben ganz, ganz viele schon in der Vergangenheit und immer gab es Menschen, die auch unglaubliche Ängste hatten, ihren Job zu verlieren, dass sich da so wahnsinnig viel ändert und sie können gar nicht mehr mit, vor allem natürlich oft auch die ältere Generation, wenn es um Technologien geht. Muss man wirklich Angst haben, auch den Job zu verlieren? Gibt es da Branchen, die echt aussterben werden?
Schwer zu sagen, wirklich aussterben. Manchmal, wenn ich jetzt auch sehe, also es wird noch eine Weile dauern. Tatsächlich, weil wir brauchen the human in the loop. Oft wird so gesprochen über zum Beispiel Journalismus. Ja? Und ich habe dasselbe gedacht. Oh, so, jetzt probieren wir und lass den KI einen LinkedIn-Artikel schreiben. Ja, mein Mann sofort, bist nicht du. Nicht, das ist überhaupt nicht Anna. Ja, und das, der hat sofort gewusst, das habe ich schreiben lassen. Und das stimmt auch. Ne? Das Interessante mit KI ist ja, was, wenn man das simplifiziert, es kann natürlich, es ist unheimlich komplex, die ganzen Algorithmen, aber was es tut, ist ja eigentlich sehr große Datenmengen und dann berechnet es, was ist die wahrscheinlichste nächste Sache oder was sollte hier am wahrscheinlichsten rauskommen in verschiedenen Konstellationen. Das bedeutet, dass das das, was rauskommt, ist ein Durchschnitt von einer sehr großen Masse. Durchschnitt. Da gibt es so Fernsehserien, wo spekuliert wird hier aus Hollywood, dass die komplett von KI geschrieben wurden. Und das ist genauso alles nur Klischees. Und so 0815, dass es wirklich langweilig ist. Aber der Mensch wird ja sehen, das ist langweilig oder das ist nicht schön oder das war Sarkasmus. Weil Humor und Sarkasmus kann KI noch nicht so richtig gut.
Noch nicht.
Ja, vielleicht kommt the funny AI. Mhm. Ja, denke ich mir schon, eines Tages. Und deswegen, es wird dauern. Und es geht eher darum, und ich werde das nachher im Raum auch tatsächlich im Raum fragen, so wer hier im Raum hat nicht genug zu tun? Hand hoch. Mal schauen, wie viele Hände wir sehen.
Ja. Aber ich vermute wenige.
Wenige. Und das ist es. Wir haben zu viel zu tun. Burnout ist da eher ein Problem, dass wir überlastet sind, dass die Welt sich so schnell dreht. Wir kommen nicht mal mit, was wir alles wissen müssen, um unseren Job zu machen. Und da kommt sowas wie Recherche, Zusammenfassungen, das alles. Das ist genau das, wo es wirklich der Mensch zugutekommt.
Also das, wo es um den Durchschnitt geht, ist es gut. Schön zu hören, dass es im Journalismus, da wo ich ja auch zu Hause bin, vielleicht eben die KI noch nicht alles macht und uns Journalisten noch nicht ablöst, weil es eben diese persönliche Einschätzung braucht, das Recherchieren auf der Straße. Eben, weil die KI kann ja nur auf das zugreifen, was es schon gibt.
Ganz genau. Und ich glaube, das wird dauern. Also ich weiß nicht, ob das dann so richtig möglich sein wird, dass da eben diese so eine sehr originelle, zündende Idee, wenn die nicht in diese große Datenmenge ist, dann muss die ja von einem Mensch kommen.
Genau, wenn es um Kreativität geht und um eben diese Exzellenz vielleicht, um das i-Tüpfelchen, wie wir so schön sagen. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, in, sagen wir mal, 10 Jahren, 15 Jahren, wie wird sich die Arbeitswelt verändert haben jetzt mit der KI auf der einen Seite, aber generell die Transformation, die gerade im Gange ist mit Arbeitszeitverkürzung, das diskutieren wir ja unglaublich, auch in Österreich. Was wird sich verändert haben in 10 Jahren?
Wenn es nach mir geht, die skandinavische Woche, aber also die 4-Tage-Woche, weil tatsächlich Entlastung, also würde nicht schaden. Ich habe eine Zahl bekommen, dass die Krankenkassen sehen, dass 47% von Langzeitkranke sind wegen Überlastung krank. Also alleine da fängt es schon an. Aber ich denke auch, dass es wird sehr normal für uns, damit umzugehen. Und gleichzeitig, man darf ja nicht vergessen, dass wir den demografischen Wandel haben. Dass wir einfach als Bevölkerung älter werden und dass nicht so viele Kinder geboren werden wie früher. Was ja auch da einfach bedeutet, dass wir nicht genug Arbeitskräfte haben, sowieso. Also brauchen wir diese Helferchen überall. In viele Berufe, glaube ich, muss der Mensch immer noch her, wenn es Alterspflege oder zum Beispiel Medizin, super Beispiel. Ein KI kann so Sandkorn große Tumore im Prinzip erkennen. Mehr oder weniger. So. Aber Händchen halten kann es nicht. Also bedeutet, dass da auch jetzt Berufe gibt, die dann technologische Unterstützung bekommt, zum Beispiel um Leben zu retten, und die eigene menschliche Fähigkeiten dann halt entwickeln und einsetzen dürfen. Dann ist die Frage, wer wird zu gewisse Berufe sich hingezogen fühlen, wenn die sich wandeln alleine von der psychologische Auffassung von was der Job bedeutet, wenn der plötzlich anders ist. Und es wird auch, glaube ich, ganz normal, dass alles mit Technologie geholfen wird. Mhm.
Aber auch irgendwo gut, dass sich etwas tut, dass wir nicht am selben Fleck immer sind, aber natürlich auch herausfordern, sich auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen. Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die Sie ehrlich stolz sind, die sich andere von Ihnen abschauen könnten?
Ah, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, dass ich so nett bin. aber noch, ich bin kuhruhig. Man sagt es auf Schwedisch, kuhlungen, ja, kuhruhig. Ich reg mich unheimlich selten auf. Oh ja, mal, dann ist es schief gegangen. weil ich finde es so defensiv zu sein oder so. Ich nehme das auf, wie es ist und deeskaliere sehr oft. Und das hat natürlich jahrelang gedauert, bis man so diese innere Gelassenheit dann gefunden hat. Aber darauf bin ich stolz, weil es hilft mir immer wieder in alle möglichen Situationen.
Das kann man sich sicher abschauen. Vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch. Es war wundervoll und ich wünsche nachher noch einen schönen Vortrag.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.